HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Die Partei Alternative für Deutschland, die AfD, sorgt auch in den christlichen Kirchen für erhebliche Unruhe. Der Münchner Kardinal Marx, der auch Vorsitzender der katholischen deutschen Bischofskonferenz ist, sprach von roten Linien, die die Kirche ziehen müsse gegenüber bestimmten inhaltlichen Positionen der Partei. Aber es gibt unter konservativen Christen sowohl bei Protestanten als auch bei Katholiken offene Sympathie für die Politik der AfD. Im Vorfeld des bevorstehenden Katholikentages, der in knapp 3 Wochen in Münster stattfindet, wird heftig darüber gestritten, ob Vertreter der AfD auf kirchlichen Podien zu Wort kommen sollten. Ist die AfD eine christliche Partei? Ist sie eine für Christen wählbare Partei? Darüber haben die HR2-Kirchenredakteure Lothar Bauer-Ochse und Klaus Hofmeister mit dem Politikwissenschaftler Andreas Püttmann gesprochen. Er sieht sich selbst als konservativen Katholiken und beobachtet die AfD und ihre christlichen Sympathisanten seit langem.
Herr Püttmann, steigen wir mal ganz steil ein in dieses Gespräch. Ist die Alternative für Deutschland, die AfD, eine christliche Partei?
Da gibt es unterschiedliche Kriterien und Perspektiven. Man könnte natürlich von der Selbstaussage ausgehen, aber da kommt man auch schon nicht weiter, weil Frau Weidel sagt, die AfD ist die einzige christliche Partei in Deutschland und Herr Gauland sagt, wir sind keine christliche Partei, sondern eine deutsche Partei und fügt dann hinzu, er würde sogar das Programm der Kirchen bekämpfen, wenn die Flüchtlingspolitik Angela Merkels, also die Unterstützung dieser Politik, dazugehöre. Mhm. Also da kommen wir schon nicht weiter. Dann kann man ins Programm schauen. Da irritiert, dass die AfD sich nur zu einem differenzierten Menschenbild bekennt. Man kennt ja schon den Begriff Menschenbild in der Politik kaum ohne den Zusatz christlich. Hm. Das ist so ein bisschen die verdünnte Form. Wenn man sich nicht direkt auf den christlichen Glauben berufen will, dann beruft man sich aufs Menschenbild. Und dass man ausgerechnet bei dieser häufigsten Form der politischen Erwähnung des Christentums zurückscheut, ist doch schon mal bemerkenswert. Dann stellt man fest, dass nur ein 50% überhaupt nur begriffliche Erwähnungen von Christentum und Kirche im Programm vorkommen. Und die sind praktisch ausschließlich im anti-islamischen Kontext. Also das Christentum als Baustein einer deutschen Leitkultur. Und alles andere sind dann so Erwähnungen wie Terroranschlag an der Gedächtniskirche. Ja, ah, ja. Also eine eigenständige Würdigung der Kirchen kommt praktisch nicht vor. Die dritte Kriteriologie wäre zu sagen, naja, christlich ist sie, wenn die christlichen Kirchen ihr das auch zugestehen. Aber beide große Konfessionen haben eigentlich einhellig sich von Anfang an scharf abgegrenzt. Und katholischerseits gibt es auch ein theologisches Gutachten von Sozialethikern der Universitäten Münster und München. Und die kommen zu dem Schluss, ich darf vielleicht den Kernsatz mal zitieren, bei nahezu allen Themen, die in unserer Analyse berücksichtigt wurden, zeigen sich tiefgreifende Differenzen zwischen der Programmatik der Partei Alternative für Deutschland und der Sozialverkündigung der katholischen Kirche.
Einerseits schildern Sie jetzt das sozusagen von innen, von der Partei heraus, als auch von außen, dass keine christliche Partei ist, vom Selbstbewusstsein her wie auch von der äußeren Betrachtung. Aber es gibt dann ja immer wieder diesen Einsatz für die Werte des christlichen Abendlandes und andererseits auch eine klare Äußerung von Alice Weidel, der Co-Vorsitzenden der AfD, die ja kürzlich sagte, sie seien die einzige christliche Partei, die es noch gibt. Wie geht das zusammen?
Also bei den Werten würde ich dann erstmal nachfragen, was sind denn aus Ihrer Sicht überhaupt christliche Werte? Und dann werden die meisten schon ins Stottern geraten. Wenn ich das mal von der tugendethischen Seite aus betrachte und frage, was bringt das Christentum eigentlich hervor? Was sind seine schönsten Früchte? Dann komme ich doch zunächst auf die Nächstenliebe, die Einfühlung, das Mitgefühl, dann auf die Gelassenheit. Romano Guardini sagte mal, Geborgenheit im Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten. Und auf die christliche Demut, ja, dass man sich bewusst ist, selbst nur begrenzt zu sein in seiner Erkenntnis und schwach zu sein in seiner menschlichen Natur. Und wenn ich diese drei schönsten Früchte des Christentums nehme und vergleiche ich jetzt mit dem Rechtspopulismus, dann sehe ich die exakte Antithese jeweils, nämlich Empathielosigkeit, Daueraufgeregtheit und Hybris. So viel mal zu dieser tugendethischen Seite. Und bei den Werten findet man eben auch nicht viel, also beispielsweise der Wert der Freiheit, wenn die AfD die Religionsfreiheit Muslimen praktisch abstreitet, weil sie den Islam als politische Ideologie betrachtet. Also auch bei den Werten würde ich dann mal gerne hören, worum es geht. Im Grunde genommen betrachtet die AfD das Christentum als einen Ordnungsfaktor und kulturellen Identitätsmarker.
Herr Püttmann, wenn wir nochmal so auf die Position der Kirchen schauen. Sie haben schon beschrieben, dass die katholische Kirche zum Beispiel schon ein Gutachten angefertigt hat. Trotzdem, ist denn, sagen wir mal, aus Ihrer Sicht die AfD eine für Christen wählbare Partei, also auch eine Alternative für Christen? Es gibt ja viele christliche Gruppierungen, die da andocken.
Das ist richtig, aber die deutschen Christen hatten auch 2/3 Mehrheiten in Generalsynoden, in preußischen, und das ist überhaupt kein Argument. Selbst wenn viele Christen AfD wählen würden oder die Mehrheit, hieße das noch lange nicht, dass sie eine christliche Partei ist. Also wenn wir mal sozusagen die Abstimmung mit den Füßen zum Kriterium nehmen, ich bin zunächst mal Empiriker und schaue, wie ist denn die Wirklichkeit und falle nicht gleich mit meiner eigenen Bewertung ins Haus, dann stelle ich fest, dass je näher die Befragten der Kirche stehen, desto weniger sie AfD wählen. Also die christliche Schwarmintelligenz, lateinisch übersetzt katholisch Sensus Fidelium, weist schon mal von dieser Partei deutlich weg. Bei der Bundestagswahl hatten wir 9% Katholiken, 11% Protestanten und 17% Konfessionslose, die Partei gewählt haben. Und nach einer ganz aktuellen Allensbacher Zählung sieht es sogar noch krasser aus, wobei es eine Fehlermarge von +/-3% gibt. Aber hier kam heraus, für die kirchennahen Katholiken 2%, die kirchenfernen Katholiken 4%, die kirchennahen Protestanten 5%, die kirchenfernen Protestanten 12% und Konfessionslose 23%. Es ist wirklich die Konfessionszugehörigkeit und vor allem die Kirchennähe ein ganz starker Bestimmungsfaktor der AfD-Wahl, und zwar der Nicht-AfD-Wahl. Und wenn Sie die Kriterien nehmen, die Kardinal Marx nach der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im letzten Jahr formuliert hat, also Ausländerfeindlichkeit als rote Linie, das Schüren von Überfremdungsängsten, die Verunglimpfung anderer Religionsgemeinschaften, die Überhöhung der eigenen Nation, Rassismus und Antisemitismus, Gleichgültigkeit gegenüber der Armut in der Welt und feindselige Art zu reden, Scharfmacherei statt Sachlichkeit, dann kann man ganz klar sagen, ist die AfD für Christen nicht wählbar.
Trotzdem, Herr Püttmann, es gibt ja Christen, die sich ganz dezidiert zur AfD rechnen. Also es gibt die Gruppierung Christen in der AfD, aber es gibt auch für konservative Kreise in beiden Kirchen, die zumindest an bestimmten Themen festmachen. Vielleicht können wir mal auf diese Themen schauen. Das eine ist ja sicher der Kampf gegen den Islam und damit auch die Ablehnung von Migration. Jede Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen wird scharf abgelehnt. Dafür haben ja eigentlich die Kirchen gestanden. Sie haben das schon erwähnt. Wie passt das zusammen, dass Christen sagen, doch, die AfD, die weder Flüchtlinge ins Land lassen will, die den Islam bekämpft, die können wir als Christen wählen?
Ja, also Sie haben recht. Es gibt diesen kleinen rechten Rand in beiden Konfessionen. Beim Höchststand der AfD wären das in absoluten Zahlen an kirchennahen Christen etwa 200.000 Katholiken und 200.000 Protestanten, vielleicht etwas weniger Katholiken als Protestanten, die so zum erreichbaren Potenzial gehören. Dann kommt man aber relativ schnell an einen Punkt, wo man feststellt, es gibt zwei Grundverständnisse von Christentum, die sich gegenüberstehen, und zwar nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in Europa im Moment. Das eine Verständnis ist das Imago Dei-Verständnis, würde ich das mal so nennen, dass der Mensch von Gott wunderbar geschaffen ist, dass er nach seinem Ebenbild geschaffen ist, dass er deswegen eine besondere Würde hat und Freiheit und dass es Aufgabe des Staates ist, wie unser Grundgesetz in Artikel 1 sagt, diese Freiheit und Würde zu schützen und zur Entfaltung kommen zu lassen. Dann gibt es eine andere Form des Christentums, wo es im Grunde darum geht, eine kollektive Ideologie zu schaffen, die für Ordnung in der Gesellschaft sorgt und kulturelle Identität verschafft. Und für dieses Verständnis, was ich im Grunde archaischer nennen würde, weniger modern und weniger nah am Evangelium nach unserer theologischen Reflexion, für das stehen eben die Kreise, die hier anfällig sind. Und häufig sind sie auch nur auf ein oder zwei Themen fokussiert. Mhm. Es ist also eine Single-Issue-Wahl.
Eines von diesen Themen ist ja auch zum Beispiel der Lebensschutz, also wo viele konservative Christen langjährig engagiert sind und wo sie plötzlich eine Allianz bilden können, so glauben sie, mit der AfD. Ist diese Verbindung, dieses Verbündetsein zurechtgegeben aus Ihrer Sicht?
Also beim Lebensschutz würde ich sagen, nur teilweise. Es gibt gewisse verbale Signale auch in der Programmatik der AfD, dass man zum Beispiel eine Willkommenskultur für Ungeborene fordert. Also selbst hier haben sie noch die Rückbindung, die ist geradezu zwanghaft, diese Rückbindung an die Flüchtlingsthematik mit der Willkommenskultur. Aber das hört sich natürlich, das ist Musik in christlichen Ohren. Und eins muss man mal ganz klar sagen, dieses Thema Abtreibung ist ein christliches Kernthema von Anbeginn der Christenheit.
Und es gibt ja auch, glaube ich, Unterschiede in der Begründung für diesen Einsatz gegen Abtreibung.
So ist es. Also bei der AfD ist es eben in eine nationale Bevölkerungspolitik eingegliedert. Ja, letzten Endes bedauert man also, man sagt das zwar nicht ausdrücklich, aber ich interpretiere das mal so, man bedauert, dass nicht genug deutsche oder biodeutsche Kinder geboren werden. Und das würde eben die Kirche nie tun. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass das Abtreibungsthema das Wichtigste ist, was konservative Christen für die AfD empfänglich macht, sondern das Gender-Thema steht noch höher.
Was verbindet sich damit, mit diesem Stichwort Gender?
Vor allen Dingen, wenn man genau hinschaut, ist es immer wieder die Ablehnung der Homosexualität. Im Grunde genommen bei jedem Schritt der Nichtdiskriminierung oder der Antidiskriminierung stellt man sich dagegen. Also da merkt man dann doch, auch wenn ich vorsichtig mit diesem Begriff umgehe, aber es ist Homophobie hier im Spiel bei dieser ganzen Gender-Thematik. Das sind so die beiden großen Themen und dann die Identitätenvielfalt überhaupt nicht.
Da wollte ich gerade einhaken, Herr Püttmann. Sie haben es ja schon gesagt, beim Stichwort Lebensschutz im Umfeld der AfD geht es eher darum, dass deutsche Kinder geboren werden. Mhm. Heimat ist ja ein wichtiger Begriff und eben die Differenz zwischen dem Fremden und dem Eigenen, das es zu bewahren gilt. Also im Grunde so der eigenen deutschen Kultur. Wo ist das ein Anknüpfungspunkt auch für konservative Christen?
Da haben Sie den springenden Punkt. Das Eigene ist nämlich ein Schlüsselbegriff der neuen Rechten, das Eigene gegen das Fremde. Hier kann man geradezu vom goldenen Kalb des Eigenen sprechen, um das man hier tanzt. Und dieser Kult um das Eigene, also die eigene Nation, der eigene Wohlstand, die eigene Familienform, das muss Christen doch erschrecken lassen, weil sie immer auch vom
sagen,
anderen.
Wenn Sie vom Tanz ums goldene Kalb, also bibelfeste Christen müssten da ja hellhörig werden, dass das nicht in Ordnung ist. Trotzdem wird es unterstützt von christlichen Gruppen.
Es wird nicht gesehen, dass hinter dieser ganzen Ideologie im Grunde Egoismus steht. Und das ist ja die Antithese eigentlich zum Christentum. Und dabei geht es eben nicht nur um materiellen Egoismus, den man nicht teilen will mit Schwächeren, mit Flüchtlingen, sondern auch um eine Gesinnungsegozentrik. Und das ist einfach in bestimmten erzkonservativen Kreisen durch die vielen Frustrationen und durch die Verbitterung, ich habe da menschlich durchaus Verständnis dafür, dass man also seit Jahrzehnten von Niederlage zu Niederlage eilt und sieht sozusagen alles, was einem moralisch wertvoll ist und was man mit seiner Religion auch verbindet, dass das so unter den Händen zerrinnt. Da hat sich ein solcher Frust aufgebaut, dass es regelrechtes religiöses Wutbürgertum gibt.
Also Frust über Modernisierungserfahrung.
Moralverfall. Wertverlust. Ja, also aus der subjektiven Perspektive und ich gehe da sogar teilweise mit, auch aus der objektiven Perspektive, Moralverfall. Und jetzt wirft man sich also in die Arme einer politischen Kraft, weil die christlichen Kleinparteien, in denen man ja vorher unterwegs war, mit denen hat man ja nichts reißen können. Und jetzt wirft man sich also in die Arme der ersten wirklich starken Minderheit, die also auch die Parlamente insgesamt bevölkert und meint jetzt, die würde die eigenen Anliegen zur Sprache bringen. Es ist also keineswegs so, dass alle AfD-nahen Christen das ganze AfD-Programm befürworten. Es gibt sogar einige, die wahrscheinlich gar nicht AfD wählen, aber die trotzdem meinen, sie könnten die AfD benutzen, um die Union nach rechts zu ziehen. Mhm. also quasi ein instrumentelles Verhältnis zur AfD. Oder sie könne die AfD als Trampolin quasi benutzen, um ihre Themen nach oben zu bringen, was man selbst nicht geschafft hat. Also gegen einen, da gibt es ja auch Verbalradikalismus, nicht gegen einen totalitären Feminismus, gegen die Massenabtreibung und gegen die Homosexualisierung, eben da die Rechtspopulisten zu benutzen als Trampolin, um diese eigenen Themen jetzt hochzuspielen. Und man schaut dann nicht so genau hin auf die Bereiche, wo man eigentlich gar nicht mit ihnen harmoniert.
Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Frage, welche Milieus, welche Kreise da zu finden sind. Sie hören HR2 Camino mit der Sendung Nachgefragt, heute mit dem Politologen und Publizisten Andreas Püttmann. Herr Püttmann, Sie haben eben die AfD-nahen Kreise beziffert mit etwa 200.000 in der katholischen und 200.000 in der evangelischen Kirche. Ist das so eine diffuse Szene oder gibt es da auch so feste Gruppierungen, vielleicht auch Plattformen, wo die sich treffen?
Also es gibt ja zunächst mal als Plattform in der AfD die Christen in der AfD, die nach einer Recherche des SWR-Journalisten Thomas Leif allerdings im letzten Jahr nur 125 Mitglieder hatten und bei den Andachten, die vor dem Parteitag gehalten werden, findet sich auch nur ein jämmerlich kleines Häuflein ein. Und die Sprecherin Annette Schuldner ist dieser Gruppe inzwischen auch verloren gegangen. Die gehörte wohl mehr zur Petri-Seilschaft. Also das ist also zu vernachlässigen. Ihre Frage zielt ja auch sicher eher auf das kirchliche Milieu.
Genau.
Und da muss man sehr vorsichtig sein aus zwei Gründen. Zum einen mischen sich in diesen konservativen Organisationen und Medien rechte Christen mit solchen, die einfach nur fromm konservativ sind, aber mit den Rechten nichts im Hut haben. Ich denke etwa an die katholische Zeitung Die Tagespost, die jetzt Wochenzeitung ist. Ich denke an Idea Spektrum von evangelikaler Seite. Ich denke an das Internetportal Katnet und einige andere wie Gloria TV, katholisches Info etc. Aber es ist sehr schwer. Man kann nicht sagen, dass diese Medien irgendwie durchgängig AfD-nah wären, sondern man findet etwa in der Tagespost auch Stellungnahmen ausdrücklich dagegen. Und das ist gerade aber auch das Gefährliche, dass es sich hier um sozusagen ein Mischpublikum handelt von Menschen, die einfach nur fromm und konservativ sind, was ihr gutes Recht ist, ja, und gegen Abtreibung sind und gegen Homo-Ehe. Und von Leuten, die noch einen Schritt weiter gehen und rechtes Gedankengut adaptieren oder zumindest dafür sorgen, dass es enttabuisiert wird. Und dann gibt es eben halt auch hier und da eine Heerschau, nicht so Kongresse wie etwa vom Forum Deutscher Katholiken, wo bei den Reden heftigst gegen die Unionsparteien polemisiert wird. Sie finden kaum jemanden, der sich von den Wortführern dieses Milieus hinstellt und sagt, ich werbe offen für die AfD oder ich kandidiere für die AfD. Aber man greift zum Beispiel AfD-Kritiker scharf an, auch wenn es Bischöfe sind. Etwa Matthias Matusek, nicht, ätzt auf der Achse des Guten, einem rechten Internetblog. Ich zitiere mal, der unbeugsame Oberhirte Kardinal Wölki spricht sich in feurigen Videobotschaften in seiner eigenen Version von Opportunismus gegen die rechten Populisten aus. Schließlich ist es das Gebiet, auf dem auch ein salbadernder Kirchenfürst keine Fehler machen kann. Also man fällt über AfD-Kritiker, seien sie nun Kleriker oder Laien, her. Und dann kann man sich schon denken, was die, solche Leute in der Wahlkabine nachher wählen. Aber die offene Parteianhängerschaft ist eher die Ausnahme.
Der Katholikentag in Münster steht bevor. Und dort wird es ein Podium geben. Da ist auch der kirchenpolitische Sprecher der AfD eingeladen. In Parallele, dass alle kirchenpolitischen Sprecher der Bundestagsparteien eingeladen sind. Aber noch 2016 beim Katholikentag in Leipzig gab es eine klare Ablehnung, Entschluss des Präsidiums, kein AfD-Vertreter auf einem Katholikentagspodium. Was wäre für Sie die richtige Strategie an dieser Stelle?
Also ich habe immer die Meinung vertreten, zunächst mal klare inhaltliche Abgrenzung. Zweitens, dialogbereit gegenüber jedem zu sein. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch bewegt, heißt es ja in der Heiligen Schrift. Und das bedeutet für mich auch, seid auch bereit, moralisch Zeugnis zu geben. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wo ich meine, dass der Katholikentag eine kapitale Fehlentscheidung getroffen hat und entsprechend laut sind ja auch die Proteste, Ich muss Rechtspopulisten nicht neue Räume der Agitation eröffnen, indem ich ihnen kirchliche Mikrofone vor die Nase halte. Das halte ich für unverantwortlich, das halte ich auch für naiv. Damit verbindet sich ja meistens die Vorstellung, man könne dann irgendwie ultimativ jetzt einen Rechtspopulisten entzaubern. Da tun sich dann besonders gerne auch katholische Journalisten hervor mit dieser Inklusionsstrategie, die aus der Kirche am liebsten eine Talkshow machen würden. Also das halte ich für den liberal-katholischen Sündenfall, um das mal ganz klar zu sagen. Und das Argument, dass man vermeiden wolle, dass die AfD sich als Opfer präsentiert, ist auch fadenscheinig, weil, also ich glaube, dass es subjektiv ernst gemeint ist, aber sie tut es doch sowieso. Durch die Einladung wird sie es jetzt tun, weil im Vorfeld diese Diskussion losgebrochen ist und man sich jetzt auch als die verfolgte Unschuld inszenieren kann, wegen der Kritiker dieser Einladung. Und sollte es in der Halle dann auch Unmutsbekundungen geben und man sollte da in die Mangel genommen werden von den anderen Mitdiskutanten, da wird man sich auch als Opfer inszenieren. Also ob sie einladen oder nicht einladen, die Selbstviktimisierung ist gewissermaßen ein Grundcharakteristikum dieser ganzen im tiefsten narzisstischen Bewegung. Um jetzt mal auch auf tiefere Urgründe zu kommen. Und interessanterweise charakterisiert Papst Franziskus in Evangelii Gaudium, Ziffer 93 bis 97, genau diese Brutstätten, aus denen ein katholisch drapierter Rechtspopulismus etwa hervorgeht, als im Grunde narzisstische Bewegung mit einem narzisstischen und autoritären Elitebewusstsein. Da ist kein Eifer mehr für das Evangelium, schreibt er, sondern der unechte Genuss einer egozentrischen Selbstgefälligkeit. Mhm. Und dazu gehört immer Selbstviktimisierung.
Wir haben eben gehört, dass ja die Spitzen der beiden Kirchen sich relativ klar positionieren in der Sache gegenüber der AfD. Jetzt ist die Reaktion der offiziellen Kirche auf fremdenfeindliche Stimmungsmache das eine, aber es gibt ja noch die Christen selber, also die Basis. Und wenn Sie sagen, dass es sich hier um einen rechten Rand handelt unter den Christen, die den AfD-Thesen zuneigen, dann ist ja die Mehrheit oder auch die große Mitte gefragt. Was erwarten Sie eigentlich von denen?
Also zunächst mal muss ich Ihnen in einem Punkt widersprechen, dass Sie das Thema Rechtspopulismus jetzt so ganz auf das Flüchtlingsthema fokussieren. Ich bin der Meinung, dass das einer der Fehler ist in der kirchlichen Kommunikation. Ich finde zum Beispiel noch wichtiger oder ebenso wichtig die Systemfrage, dass man also einer Ordnung der Freiheit, die die Menschenwürde zum Kern und zum Angelpunkt des Staates macht, dass man die nicht als quasi Diktatur verleumden lassen darf. Da möchte ich mal gerne Bischöfe zu hören. Also ich bin ganz dabei, dass das Flüchtlingsthema ein christliches Zentralthema ist, aber ich warne davor, in der Auseinandersetzung AfD-Kirchen immer zu sehr gleich auf Politikinhalte zu schauen, auf die Policy. Und die Politie, also die Systemfrage, die Achtung vor den Grundregeln, nach denen das Politische gestaltet wird, die zu vernachlässigen. Und da halte ich eine Partei, die offen quasi das System anfeindet, indem sie von Systemparteien spricht und von Systemmedien etc., auch aus christlich-sozialethischer Sicht für bedenklich. Und auch der unerträgliche Relativismus von Schuld in der Vergangenheit, die Rede von Schuldkult und der Geschichtsrevisionismus, von dem Denkmal der Schande etwa in Berlin, dem Holocaust-Denkmal, das muss nun wirklich Christen und Bischöfe mindestens genauso empören wie das Flüchtlingsthema.
Jetzt aber was macht man mit der Empörung?
Was macht man damit? Erstens, man widerspricht mit sachlichen Argumenten. Man führt das Ganze aber auch auf moralische Maßstäbe ganz klar zurück. Und man grenzt aus. Also, sag mal, wir haben ja irgendwie immer verinnerlicht, man darf nichts und niemanden ausgrenzen. Inklusion ist ja so zum Überwert an sich geworden. Aber das können Christen nicht. Für die Kirche ist nicht alles akzeptabel und damit auch nicht jeder. Natürlich verliert er nicht seine Menschenwürde. Aber wer so gravierend irrt und Hass sät, von dem muss sich eine Kirche auch ganz klar abgrenzen, so wie das die katholischen Bischöfe in den 30er Jahren ja auch getan haben, bis dann die NSDAP zur staatlichen Obrigkeit wurde und man dann meinte, sich irgendwie arrangieren zu müssen auf rechtlicher Basis, um sozusagen irgendwie das kirchliche Kerngeschäft wenigstens noch zu retten. Aber Ausgrenzung gehört auch zur Kultur. Alle Kultur beruht auf Ermutigung des Guten, Wahren und Schönen und auf Entmutigung des Destruktiven, des Bösen und des Destruktiven, Hässlichen. Und insofern ist die Ausgrenzung der AfD etwa bei einer kirchlichen Großveranstaltung etwas ethisch völlig akzeptabel.
Wen sehen Sie da in der Pflicht? Von Ihnen gibt es das Wort, Herr Püttmann, dass Sie sich eine Militanz der Mitte wünschen in dieser Frage. Was verstehen Sie darunter?
Ich glaube, das Grundproblem, vor dem wir im Moment stehen, ist doch, wir haben eine Revolution der Kommunikation gehabt, eine Basisdemokratisierung durch das Internet und die sozialen Netzwerke. Und der Befreiungsschub, der damit verbunden ist, für alle möglichen Minderheiten auch, die sich jetzt besser vernetzen können, die sich gegenseitig ermutigen können, dieser Befreiungsschub trifft ja auch die politisch Radikalen und Extremen. Die können sich jetzt auch besser äußern, die können mehr auf die öffentliche Meinung einwirken. Und weil sich die Radikalen eben meistens lauter äußern, weil sie fleißiger ihre Sache verfolgen, weil sie missionarischer sind, sind diejenigen mit den moderateren Positionen, die habituell auch häufiger eher lau sind, weil sie eben nicht so fanatisch sind, sind strukturell im Nachteil. Mhm. Sie sind zwar viel mehr, aber sie haben nicht den Multiplikator 10, den die glühenden Fanatiker haben. Und das meinte ich mit Militanz der Mitte. Nicht etwa, dass man also irgendwie selbst radikal wird oder dass man also zu Methoden greift, die brachial wären. Diese Form von Militanz meine ich nicht, aber das entschiedene, kämpferische Eintreten für die eigenen Wertüberzeugungen. Da muss noch unglaublich viel mehr geschehen, sowieso beim Liberalismus in unserem Land, beim politischen auch, aber eben auch bei den kirchlichen Liberalen. Und was wir jetzt sehen, ist doch eine groteske Querfront von rechten und bis hin zu rechtsradikalen Christen mit liberalen Christen, die an einem Strang ziehen, um der AfD Gehör zu verschaffen bei kirchlichen Großveranstaltungen.
Danke, Andreas Püttmann, für das Gespräch.
Die AfD und ihre christlichen Sympathisanten. In Nachgefragt, dem aktuellen Gespräch in der Reihe Camino Religionen auf dem Weg, sprachen die hr2-Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauer-Ochse mit dem katholischen Politikwissenschaftler Andreas Püttmann. Camino gibt es auch als Podcast, Näheres dazu auf hr2.de. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des hr informiert werden möchten, dann finden Sie Informationen dazu unter der Adresse www.religion.hr.de.